The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Dienstag, der 24. Februar.
Da werde ich wieder lesen in den Zeitungen. Der Außenkanzler. Ich empfinde das mittlerweile als ein Kompliment.
Außenkanzler Friedrich Merz bricht heute in das Reich der Mitte auf. Es ist eine schwierige Mission. Denn die Beziehung zu China ist mit dem Wort komplex noch eher verharmlosend dargestellt. Agieren mit China bedeutet ein fortwährendes Austarieren. Chancen des Absatzmarkts gegen faire Wettbewerbsbedingungen. Verflechtung gegen nötige Diversifizierung. Und Investitionen gegen Verwundbarkeiten. Kurz, auf der einen Seite stehen wirtschaftliche Interessen und die betont Merz auch gerne.
Dass Außenpolitik heute auch Außenwirtschaftspolitik ist und dass Außenwirtschaftspolitik ein wesentlicher Teil unserer Wirtschaftspolitik ist. Ich lasse mich davon nicht irritieren, ich lasse mich nicht davon abbringen. Wir brauchen Wirtschaftsbeziehungen in die ganze Welt und dazu zählt natürlich auch ein Land wie China.
Auf der anderen Seite stehen strategische Überlegungen zu Resilienz, zu Risiken, aber auch zu Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. China ist kein normaler Partner. China ist eben Partner, Rivale, Systemgegner in Personalunion. Das macht diese Verbindung zu einem einzigen Balanceakt auf vielen Ebenen. Und so herausfordernd China als Partner ist, so unausweichlich ist es auch. Denn das Land ist Vetomacht im UN-Sicherheitsrat. Es ist die zweitgrößte Volkswirtschaft und hat mit knapp 2 Millionen Soldaten die zahlenmäßig stärkste Armee der Welt. Und China hat systematisch Gegengewichte geschaffen zu westlichen Organisationen wie der Weltbank. BRICS ist Chinas Antwort auf G7. Durch gezielte Programme wie das neue Seidenstraßenprojekt hat Peking finanzielle und strukturelle Abhängigkeiten geschaffen. Chinas Wohlwollen ist für viele Länder inzwischen existenziell. Entsprechend selbstbewusst treten chinesische Vertreter auf, diktieren Geschäftsbedingungen. Zudem weiß sich Xi aktuell geschickt als Gegenpol zu einem unzuverlässigen Donald Trump zu inszenieren, als ordnende, stabilisierende Kraft in einer unübersichtlichen Welt. Nun ist Merz' Besuch der dritte Akt in dieser China-Oper von Schwarz-Rot. Das Präludium des politischen Tourismus war geprägt von Dissonanzen und Molltönen. Der Besuch von Außenminister Johann Wadephul, der eigentlich als Vorkommando des Kabinetts fungieren sollte, wurde kurzfristig von deutscher Seite abgesagt. Der Grund? Nicht genug offizielle Termine. Offenbar eine Disziplinarmaßnahme, die zur Zügelung des CDU-Politikers dienen sollte. Wadephul hatte zuvor Kritik laut ausgesprochen. An Chinas Haltung gegenüber Taiwan, an der Positionierung im Ukraine-Krieg und an Pekings Provokationen im südchinesischen Meer.
China's growing military assertiveness in the South China Sea not only threatens Asia's security, but also undermines the international rules-based order.
Die Episode machte einmal mehr klar, Werte kommen zu einem Preis. So ergab es sich, zweiter Akt, dass Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil als Vorhut nach Peking reiste, bevor Wadephul seinen verschobenen Trip nachholen konnte. Nun steht also der vorläufige Höhepunkt an, das Treffen auf höchster Regierungsebene, Merz und Xi Jinping. Es ist kein Treffen auf Augenhöhe. In Deutschland leben knapp 83 Millionen Menschen, in China hingegen 15 Mal so viele. Chinas Wirtschaft wächst um rund 5% im Jahr. In Deutschland ist das Wachstum nur mikroskopisch zu erkennen. Die Importe aus China steigen, die Exporte dorthin sinken. Aus deutscher Sicht hat die Beziehung mit China allerdings einen Point of No Return überschritten. Die wirtschaftlichen Verflechtungen haben ein gefährliches Maß erreicht, ebenso die Abhängigkeiten bei seltenen Erden und anderen kritischen Rohstoffen. Ein Zurück gibt es nicht mehr. Daher hat sich Deutschland von Decoupling-Illusionen auch verabschiedet. Was es aber geben muss, De-Risking. Schnell, aber ohne dabei China zu verprellen. Der Außenkanzler ist diesmal als Artist gefragt. Denn es ist ein diplomatischer Drahtseilakt. unsere weiteren Themen heute Morgen. Franz-Stefan Gadi ist österreichischer Militäranalyst am International Institute for Strategic Studies in London. Zum 4. Jahrestag des Ukraine-Kriegs spreche ich mit ihm über die Lage an der Front.
Die Russen haben hier sehr genau erkannt, dass wenn sie jetzt da versuchen oder wenn sie es schaffen würden, eben die Drohnenüberlegenheit gegenüber den Ukrainern zu erreichen, dass sie einen massiven militärischen Vorteil haben könnten.
Außerdem sprechen wir mit dem ukrainischen Journalisten Vitali Sytsch über sein Leben in Zeiten des Kriegs. Anne Schwedt in New York analysiert den Wochenstart an der Wall Street und wir schauen nach Mumbai auf die musikalischste Straße der Welt.
Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten.
So die Tagesschau am 24. Februar 2022. Heute, vor 4 Jahren, startete Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine. Seitdem tobt dieser furchtbare Krieg. Laut einer Denkfabrik in Washington wurden insgesamt 1,2 Millionen Soldaten verwundet oder getötet. Wirklich verifizieren kann diese Zahlen keiner. Millionen Menschen sind geflohen. Städte wie Mariupol und Bachmut wurden weitestgehend zerstört. Russland setzt dabei vor allem auf Masse und viele Soldaten. Die Ukraine hingegen muss notgedrungen auf Technologie, Innovation und westliche Unterstützung bauen. Insbesondere auf den Einsatz von Drohnen. Die USA haben ihre Prioritäten neu justiert. Europa ringt um Geschlossenheit. Verhandlungen wurden und werden geführt zwischen den USA, Russland und der Ukraine. Bislang jedoch ohne Erfolg. Über den Krieg spreche ich mit dem Militäranalysten Franz-Stefan Gadi. Er ist Österreicher, Buchautor und Experte für den Ukraine-Krieg. Er berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und den USA zur Zukunft der Kriegsführung. Seine Analyse hören wir jetzt. Guten Morgen, Herr Gadi.
Guten Morgen.
Herr Gadi, heute vor 4 Jahren begann Putin mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine. Damals haben wenige daran geglaubt, dass die Ukraine als kleineres Land, als quasi Underdog überhaupt so lange durchhält. Was würden Sie sagen, hat dazu geführt, dass dieser doch eher asymmetrisch und ungleiche Kampf jetzt schon seit 4 Jahren andauert und die Ukraine immer noch besteht?
Ja, da gibt es natürlich mehrere Gründe, aber ich würde vielleicht 3 hier schnell erwähnen. Der erste Grund ist, dass wir vor der Vollinvasion der Ukraine massiv die russischen Streitkräfte überschätzt haben. Das heißt, die Fähigkeiten und Kapazitäten hier, die Ukrainer niederzuringen. Zweitens haben wir die ukrainischen Streitkräfte unterschätzt und ihren Widerstandswillen, beziehungsweise den Widerstandswillen der gesamten Bevölkerung. Und drittens, und das ist vielleicht der unterschlagenste Punkt in dieser ganzen Geschichte, wir haben auch komplett unterschätzt, wie die Russen hier vorgehen würden in den ersten Tagen dieses brutalen Angriffskrieges. Das war nämlich nicht gedacht als ein konventioneller Krieg, die Ukraine quasi militärisch niederzuringen, sondern das war tatsächlich eine Art Staatsstreich, eine Polizeiaktion. In dieser Hinsicht hatten die Ukrainer auch enorm, enorm viel Glück, dass die russische Militärplanung, die eigentlich keine militärische Planung war, so dilettantisch durchgeführt wurde vor Ausbruch des Krieges.
Jetzt sagt der Präsident der Ukraine, Selenskyj, gegenüber BBC, dass sein Land weit davon entfernt sei, den Krieg zu verlieren. Können Sie uns mal mitnehmen an die Front? Wie sieht es da aktuell aus? Welche Bewegungen gibt es? In welche Richtung? Und wie sah das jetzt auch so die letzten Wochen und Monate aus?
Ja, die Front ist nach wie vor relativ statisch. Das heißt, die Russen machen langsam, aber stetige Geländegewinne. Es gibt aber keine großräumigen Durchbrüche. Und in dieser Hinsicht stimmt es, dass die Ukraine weit entfernt ist, den Krieg an der Front zu verlieren. Wie die Front jetzt ausschaut, vielleicht ein Schlagwort hier. Es gibt eine enorm breite Grauzone, die sich entlang dieser 1000 Kilometer langen Front quasi entfaltet. Eine Art Niemandsland, wo keine der beiden Seiten tatsächlich das Gebiet kontrolliert, wo es quasi eine Art riesiges, tödliches militärisches Versteckspiel eben gibt und wo auch die Front nicht kontinuierlich mit Truppen besetzt ist. Also diese Analogie quasi, wo man oft hört, dass es so wie der Erste Weltkrieg ist, ja, dass es eine Front gibt, eben ein Niemandsland und hier Soldaten entlang von Schützengräben eben sich gegenseitig gegenüberstehen, das ist es nicht. Ja, es ist einfach diese Grauzone, die vor allem von unbemannten Systemen quasi beherrscht wird, wo ab und zu eben alle paar Kilometer Stellungen sind, wo sich Soldaten verstecken.
Und diese Fortschritte, die sehr langsam gemacht werden, aber dennoch offenbar auf russischer Seite zu verzeichnen sind, können Sie die einmal für uns einordnen, dass man irgendwie einen Eindruck davon hat, wie die Russen sich da vorbewegen?
Es sind auf jeden Fall nicht große Gefechte mit Hunderten oder Tausenden Soldaten und Hunderten und Tausenden Geschützen, Panzern und so weiter. Es ist wirklich ein Kampf, der im kleinen Rahmen stattfindet. 4, 5, 6 Mann, die vorgehen, die versuchen unerkannt zu bleiben, die teilweise auch nicht von der gegnerischen Infanterie bekämpft werden. Also auf der ukrainischen Seite ist es oft so, dass russische Soldaten quasi durch die ukrainische Frontlinie durchgelassen werden, damit die ukrainischen Soldaten unerkannt bleiben und dass diese russischen Soldaten, die durchgelassen wurden, dann erst später von Drohnen oder Artillerie, ukrainischen Drohnen oder ukrainischen Artillerie eben bekämpft wird. Also wo es dann tatsächlich Durchbrüche gibt, findet dann erst statt, ja, wenn mehrere von diesen kleineren Gruppen auf russischer Seite es geschafft haben, unerkannt quasi durch diese Zone durchzukommen und dann eben weiter vorzustoßen. Aber das sind kleine Verbände, oft nicht einmal unterstützt durch gepanzerte Fahrzeuge. Das heißt, sie sind zu Fuß unterwegs und das limitiert natürlich auch die Reichweite. Daher ist diese Front ja breit, also sie ist geprägt von dieser Grauzone, die ich erwähnt habe. Aber es ist so, dass dadurch nicht längere oder tiefere Geländegewinne oder Durchbrüche erzielt werden können.
Nun wurde die Kriegsführung der Russen ja vielfach beschrieben als Kanonenfutter, Fleischwolf, einfach die Ukrainer ein Stück weit überfordern durch die schiere Anzahl der Soldaten, die man da quasi an die Front schickt. Die Ukraine hingegen hat stark auf Technologie, auf Innovation, auf Software, Digitalisierung, auf ganz schnelle Entwicklungszyklen, teilweise ja 24-Stunden-Anpassungen gesetzt. Würden Sie sagen, dass die Russen inzwischen dazugelernt haben und auch ein Stück weit mehr eben auf Drohnen, auf neue Technologien setzen? Oder wie sieht da das Verhältnis jetzt aus?
Ja, was Sie ansprechen, ist, dass beide Seiten hier verschiedene Adaptionszyklen durchlaufen. Das heißt, Krieg ist vor allem ein technologischer, ein taktischer Wettbewerb auf dem Gefechtsfeld, wo beide Seiten reagieren und agieren quasi auf die gegenüberliegende Seite in diesem Konflikt. Und was wir gesehen haben über die letzten Jahre ist, dass sowohl die Russen als auch die Ukrainer hier unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Ein Beispiel hierbei ist zum Beispiel, dass im Laufe des Jahres 2025 die Russen es geschafft haben, teilweise Parität oder Überlegenheit in der Drohnenkriegsführung an einzelnen Frontabschnitten zu erreichen. Und das ist enorm gefährlich für die Ukraine, weil das ukrainische Verteidigungssystem ist quasi aufgebaut auf eine permanente Überlegenheit in der Drohnenkriegsführung, um eben für die quantitative Unterlegenheit gegenüber den Russen zu kompensieren. Und die Russen haben hier sehr genau erkannt, dass wenn sie jetzt da versuchen oder wenn sie es schaffen würden, eben die Drohnenüberlegenheit gegenüber den Ukrainern zu erreichen, dass sie einen massiven militärischen Vorteil haben könnten. Die Ukrainer haben es geschafft, eben bis dato den Russen diesen Vorteil zu negieren. Aber ich glaube, in vielerlei Hinsicht wird 2026 ein entscheidendes Jahr insofern sein, wer von den beiden Seiten hier tatsächlich eine Überlegenheit in der Drohnenkriegsführung erreichen kann. Und das wird, glaube ich, größere Konsequenzen für den Verlauf des Krieges haben.
Nun ist es ja so, dass es verschiedene Verhandlungsrunden inzwischen gab. Am Ende allerdings immer wieder klar wurde, es gibt eine Kriegspartei, die aktuell kein Interesse an einem Frieden hat, das ist Russland. Was können die Europäer, was kann Deutschland tun, um nicht dieses Patt aufrechtzuerhalten? Also was ist das Mittel, um die Ukraine so sehr zu stärken, dass Russland eben geschwächt ist und vielleicht auch mal ernsthaft Interesse an Verhandlungen hat?
Die ukrainische Theorie des Erfolges in dieser Hinsicht ist quasi den Russen so große Verluste beizufügen pro Monat, dass quasi die russische Armee oder die russischen Streitkräfte, die sich in der Ukraine befinden, schrumpfen. Das ist eine brutale, tödliche Arithmetik natürlich, ist aber der einzige Weg wahrscheinlich, um Russland zu echten Verhandlungen zu zwingen. Und ich glaube, Russland wird die kommenden Monate abwarten, um zu sehen, was militärisch noch möglich ist in diesem Jahr. Und erst wenn es erkennen wird, oder möglicherweise erkennt, dass es keine weiteren militärischen Möglichkeiten in der Ukraine gibt, den Rest des Donbass zum Beispiel zu erobern, was eines der Minimalziele ist auf russischer Seite, dann könnten erst ernsthafte Verhandlungen eingeleitet werden. Vorher sehe ich die Chance auf erfolgreiche Verhandlungen als sehr gering.
Die Ukraine dringt in den Verhandlungen stark auf Sicherheitsgarantien, insbesondere die, die durch die USA dann gestellt werden. Wie wichtig sind die USA hierbei?
Nun, ich glaube tatsächlich, dass sie nicht so wichtig sind, aus dem einfachen Grund, weil die USA klargemacht haben, dass die Ukraine keine Priorität in der amerikanischen nationalen Sicherheitsstrategie darstellt. Diese Sicherheitsgarantien aus meiner Perspektive sind sekundär zur europäischen militärischen, wirtschaftlichen und politischen Unterstützung. Und ich glaube, wir Europäer müssen hier vor allem unsere Hausaufgaben machen und endlich eine Antwort auf folgende Frage finden. Was bedeutet uns die Ukraine tatsächlich und was sind wir gewillt, für die Ukraine zu riskieren? Und sind wir wirklich gewillt, echte Sicherheitsgarantien der Ukraine eben abzugeben, was im Ernstfall bedeuten würde, einen direkten Krieg mit Russland zu riskieren.
Aber genau das ist die zentrale Frage, über die jetzt auch viele bei den Verhandlungen gestritten wird. Und die Europäer sagen bislang, sie können nur Sicherheitsgarantien leisten, wenn auch die USA mit im Boot sind. Das heißt, wenn sie jetzt die Verlässlichkeit der USA anzweifeln, was bedeutet das dann für die Verhandlungen?
Natürlich ist es selbstverständlich, dass man versucht, die Amerikaner nach wie vor hier zu involvieren und dass man natürlich auch hofft, dass die Amerikaner noch im Ernstfall an der Seite der Europäer und der Ukraine stehen würden. Es ist für mich aber nicht ganz verständlich, warum man quasi, wenn man diesen Denkansatz verfolgt, die klaren Aussagen des amerikanischen Präsidenten oder der amerikanischen nationalen Sicherheitsstrategie und Verteidigungsstrategie vernachlässigt, die klipp und klar sagen eben, dass die Ukraine es nicht wert ist, quasi einen direkten militärischen Konflikt gegen Russland zu riskieren und dass es quasi die Aufgabe der Europäer ist, letztendlich hier die Sicherheit zu garantieren.
Also im Zweifel kommt noch mehr Verantwortung auf die Europäer zu. Damit sage ich vielen Dank, Herr Gadi.
Vielen Dank.
Wir bleiben thematisch in der Ukraine und schauen weg vom Militärischen auf das tägliche Leben. Wie lebt und arbeitet man in einem Land, in dem seit 4 Jahren Krieg herrscht? Das hat meine Kollegin Nina Hecklau Vitali Sitsch gefragt. Er ist Chefredakteur des Online-Mediums The New Voice of Ukraine und erzählt vom Alltag der Ukrainer. Das erste Jahr, so erinnert sich Vitali, war geprägt von Unsicherheit. Niemand wusste, wie es weitergehen würde. Nach 1,5 Jahren kehrten er und seine Familie, die in Dublin untergekommen waren, in die ukrainische Hauptstadt zurück.
The first couple of months were extremely stressful and you didn't know what was coming next in the next year, in the next month and so on. Now you got a kind of stability. It's mostly in the first year it's been emotions and stress and about what's going to come next and people didn't realize. Then I came back to Kyiv. And the air attacks have intensified. Then my family came back from Dublin, Ireland. They were in Ireland for the first year and a half. Then we figured it is safe to come back. It is better to be together. But then the Russians have scaled up with the Shahids, that's the drones that they use, and the missiles. And it's become really dangerous. Basically, 2 days ago, me and my daughter were in our summer house in the Kyiv Oblast, and we had a major air attack, basically explosions just above you all the time. That's one aspect of your life. Another aspect is a daily routine. We've lost lots of energy generation, and we just function with no electricity. The reason I'm talking to you is that I have a big power bank called EcoFlow. So you can have Wi-Fi, you can have a little bit of electricity, you can have the fridge working, and so on. So we normally now have no electricity for 12, 16 hours a day. So that's pretty tough. Because when you never think about it, I never thought about it before the war, but then when you actually face it, you realize that the lifts, the elevators work because of electricity. And I have the 20th floor here, which means you have to walk up and down all the time. Then you realize that the pumps, the water pumps and the heating pumps are also have electricity. So if you don't have electricity, that means you cannot use the toilet and you cannot basically cook dinner because your electric stove basically needs electricity and so on. But we, of course, fixed lots of those issues. So we've installed an inverter and a battery. That's basically a big battery that allows you to convert electricity, accumulate electricity when there is light and give it back when there is no light.
Er spricht darüber, wie gefährlich die russischen Luftangriffe sind. Erst vor wenigen Tagen war er mit seiner Tochter in einem Sommerhaus in der Nähe von Kiew, als über ihren Köpfen Drohnen explodierten. Auch das Leben in Kiew ist nervenaufreibend. Bis zu 16 Stunden am Tag gibt es keinen Strom. Besonders schwierig, wenn man im 20. Stock eines Hochhauses wohnt. Aber die Ukrainer beißen sich durch. Auch Dienstleistungen gibt es noch. Vitali geht fast jeden Tag ins Fitnessstudio. Wenn die Sirenen schrillen, sagt er, müsse man abwägen, ob man wirklich Schutz sucht. Denn dafür kommt der Alarm einfach zu oft.
Yeah, I go to gym almost on a daily basis. The gym works. There is an air raid siren, which is supposed to signal to everybody that you might want to leave the gym. But few people care. The problem is that people don't realize if you have this for 4 years, every day, you can't be reacting to air raid siren 3 times a day and at night. It's just impossible.
Vitali gibt uns einen sehr interessanten, differenzierten Blick auf Präsident Zelensky. Er sagt, Meinungsumfragen zeigen, dass Zelensky in der ukrainischen Bevölkerung nur auf Platz 2 oder 3 liegt. An erster Stelle steht der ehemalige Oberbefehlshaber Saluschny. Der ist jetzt Botschafter in London. Ein weiterer Rivale ist der Ex-Geheimdienstchef Budanov. Zwar habe Zelensky international viel Unterstützung, finanziell, militärisch und diplomatisch mobilisiert. Doch im eigenen Land genießt er weniger Respekt. Viele persönliche und wirtschaftliche Freiheiten sind eingeschränkt worden. Sein Team konzentriere sich stark auf den Kampf gegen politische Gegner und unabhängige Medien. Er sei zwar international durchsetzungsstark und entschlossen, aber diese Sturheit zeige er auch nach innen, dort allerdings eher mit negativen Folgen.
There are opinion polls that are speaking for all of Ukrainians, and they show that he is number 2 and number 3 in opinion polls. Number 1 is Zaluzhny, who is the ex-commander-in-chief, who is now Ukrainian ambassador in London. And there is one more person who is the head of intelligence, Budanov, who is rivaling Zelensky. Well, look, I think Zelensky has done a great job of mobilizing international support in terms of financial, military, and diplomatic support. But inside the country, he doesn't have that much respect. I think we've had rollback on most of the directions in Ukraine in terms of personal freedoms, economic freedoms, and he's assembled a team who have been mostly involved in some conspiracy theories and fighting most of their opponents, like political opponents, civil society, free media, and so on. And basically, as stubborn as he is in international arena and as decisive, he's as stubborn and decisive internally, but with minus and not a plus.
Danke Vitali Sitsch für diese Einblicke. Das ganze Interview finden Sie als Text zum Lesen auf thepioneer.de und in der Pioneer-App. Dieses Land, die Ukraine, wird viel zu verarbeiten, aber auch aufzuarbeiten haben als Gesellschaft. Aber dafür muss eines zuerst eintreten. Ein Ende der Kampfhandlungen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist den Anlegern klar, dass das eine ganz besondere Woche ist für die Märkte. Die Analyse hat Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Hallo Carina. Ja, an der Wall Street hat man gestern echt deutlich gemerkt, wie nervös die Stimmung vor dieser Woche ist. Alle drei großen Indizes sind klar abgerutscht. Der Dow Jones um gut 1,5%. Der S&P 500 ist jetzt wieder im Minus für dieses Jahr. Zwei Themen sind es tatsächlich, die gleichzeitig auf die Kurse drücken. Zum einen wächst die Angst, dass KI ganze Geschäftsmodelle umkrempelt. Software, Finanz- und Technologiewerte stehen massiv unter Druck, von IBM über Microsoft bis CrowdStrike. Zum anderen sorgt Trumps neuer 15% Welttarif für zusätzlichen Gegenwind, weil einfach niemand weiß, wie die Handelspartner reagieren und was rechtlich überhaupt wirklich hält. Davon profitieren sichere Häfen wie zum Beispiel Gold, während Bitcoin weiter nachgibt und Anleger sich vorerst in defensivere Konsumwerte wie zum Beispiel Walmart und Procter & Gamble zurückziehen.
Und dann schauen wir noch auf einen Big Player aus dem Gesundheitsbereich, der gerade Probleme hat, Anne, oder?
Ja, genau. Es geht um Novo Nordisk. Da ist die Aktie gestern um fast 17% eingebrochen. Und zwar wegen einem neuen Abnehmmittel. Das hat im Vergleich mit Eli Lillys Zepbound das zentrale Ziel verfehlt. Und beim Gewichtsverlust hat es auch schlechter abgeschnitten. Damit wackelt aus Sicht der Börse jetzt ein künftiger Wachstumstreiber, der einmal bis zu einem Viertel des Umsatzes bringen sollte. Ausgerechnet jetzt auch noch in einer Phase, in der Novo ohnehin mit schärferem Wettbewerb, Preisdruck in den USA und auslaufenden Patenten bei Ozempic und Wegovy kämpft. Die Investoren schauen deshalb jetzt immer stärker in Richtung Lilly, das mit Zepbound, einer komfortableren Monats-Pen-Variante und einem neuen Abnehm-Pille-Start in diesem Jahr klar in der Favoritenrolle ist, Carina.
Und was, Carina, geht eigentlich gar nicht?
Eine musizierende Straße klingt nach Melodie im Ohr, sorgt aber für Verstimmungen. In der Megametropole Mumbai an der indischen Westküste wurde die erste musikalische Straße des Landes eröffnet, damit sich die Verkehrsteilnehmer brav an die Geschwindigkeitsvorgaben halten, hat sich die Stadt etwas mit einer besonderen Note einfallen lassen. Durch Rillen im Straßenbelag wird aus den Reifengeräuschen plötzlich eine Melodie. Und zwar eine aus dem Bollywood-Film und Welterfolg Slumdog Millionaire. Bei YouTube hat ein Mopedfahrer aus Mumbai hochgeladen, wie diese Komposition auf der musikalischen Straße klingt. Für wen das Ganze ein akustischer Albtraum ist, ist die Nachbarschaft dieser Straße namens Breach Candy. Nachts wird den Anwohnern damit zuverlässig der Schlaf geraubt. Wichtig dabei ist, dass rund um die Breach Candy nicht irgendwer wohnt. Es ist eine angesagte Gegend, in der sich das Who is Who der Mumbaier Gesellschaft niedergelassen hat. Cricketspieler, Bollywood-Stars und andere Schöne und Reiche. Jetzt haben aber über 650 Familien eine Petition an die Politik geschrieben und fordern ein sofortiges Abstellen der Musik bzw. Belästigung. Sie beschweren sich, dass Steuergeld verschwendet werde für einen solchen Unsinn, wo Mumbai viel größere Probleme habe. Außerdem wird moniert, dass andere Großstädte den Lärm reduzieren würden. Nur die Stadt Mumbai sorge für noch mehr akustisches Durcheinander. Jetzt hofft man auf einen Paukenschlag aus der Politik. Bis dahin freuen sich noch die Moped- und Autofahrer, dass sie Gas geben können und gleichzeitig musizieren. Ich wünsche Ihnen jetzt einen beschwingten Start voller Zuversicht in diesen neuen Tag. Ihre Carina Mössbauer.